Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 25. Juli 2025. Willkommen zur 86. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi, Marco.
Wir wollen uns heute ein bisschen über die Ukraine unterhalten. Das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht, wir beide. Bevor wir aber dazu kommen, die übliche Frage: Wer bist du und was machst du?
Ich bin Lecturer bzw. Dozent für europäische Studien, heißt europäische Politik und Geschichte, im King's College London. Und mein Bereich ist so zwei Fragen, so die Politik der Diasporen in Europa, Einwanderer-Diaspora-Gruppen in unterschiedlichen Europastaaten und auch die Militarisierung beziehungsweise die unterschiedlichen Wege, in dem die EU-Grenzpolitik die EU selber in eine andere Entwicklung oder in eine staatsähnliche Entwicklung reinschieben.
Und dieser Teil dieser Entwicklung wird ja dann auch irgendwann die Ukraine sein, wenn sie es geschafft hat, in die EU aufgenommen zu werden. Das war jetzt mal eine schöne Überleitung. Also eigentlich habe ich dich angetickert, dass wir mal über die Ukraine reden. Ich weiß, du hast da nicht so die mega große Lust. Du hast gerade ganz andere Themen, die dir auf der Leber brennen in den USA. Aber ich hatte so das Gefühl, die öffentliche Debatte bezüglich der Ukraine, erst war sie völlig aufgeregt über jeden Winkelzug und jetzt ist sie fast schon eingeschlafen und man ignoriert dann irgendwie oder man hat vielleicht ein Gottvertrauen auf Friedrich Merz, ich weiß es nicht, aber mir war das so ein bisschen zu wenig einerseits und dann hat der Zelensky aber auch nochmal einen rausgehauen oder reingehauen und hat uns einen Grund geliefert mit einer Gesetzesänderung zur Korruptionsbekämpfung, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden, aber ich würde gerne anfangen mit meinem Eindruck. Also just in dem Moment, wo Friedrich Merz so mehr Schwung in Europas Unterstützung reingebracht hat in Sachen Ukraine, ne, fehlt es dann so aus den USA heraus völlig an Werf. Also Putin sage ich schon, siehst du, so weit sind wir schon. Trump wird mittlerweile ja irgendwie fast schon als Putins Mündel gesehen. Ich bin da etwas vorsichtiger, aber auf alle Fälle kann man nicht sagen, dass Trump sich sonderlich für die Ukraine engagiert, außer öffentlicher Vorführungen. Und die Ukraine selber kann dann zwar immer wieder mit Drohnenstunts gegen Russland glänzen, auch heute gab es wieder, glaube ich, recht erfolgreichen Angriff, aber so am Ende des Tages ist die Realität halt auch, dass Putin bereit ist, jeden Russen außer sich selbst für diesen Krieg zu opfern und ja, daran halt auch fleißig arbeitet, ne? Weswegen Russland dann auch immer weiter voranschreitet, auch wenn es nur kleine Schritte sind und die Verluste sehr hoch, die man da hinnimmt. Also ich habe so das Gefühl, eigentlich sind wir jetzt in einer super entscheidenden Phase, was die Ukraine betrifft, aber irgendwie, ich will das kurz begründen, weil wir jetzt, habe ich so das Gefühl, an dem Punkt sind, wo Europa im Grunde gar nicht mehr anders kann, als diesen Krieg zu seinem Krieg zu machen.
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es um dieses Gespräch über super entscheidenden Phasen kommen, weil eine der Probleme, glaube ich, einfach auf Diskursebene ist, dass wir in einer Art oft sehr aufgeregten, so soziale Medien getriebene Welt leben, wo wir jeden Winkelzug in diesem Krieg oder in irgendeinem Krieg, ich meine, sei es in Burma, sei es jetzt zwischen Kambodscha und Thailand, um Gottes Willen, sei es in Myanmar Syrien oder Sudan, man sieht jeden kleinen Winkelzug. Nur die Frage ist, inwieweit ändern sich Sachen, Fragen auf einer tieferen strukturellen Ebene? Und es gibt ja oft Kriege, wo, wenn man jetzt die Geschichte von Kriegen wie das Iran-Irak-Krieg sich anschaut, sagen wir in den 80er Jahren, oder der Krieg zwischen die Franzosen als Kolonialmacht und Vietnamesen bzw. Algerien in den 50er Jahren, dann gibt es immer wieder so Momente, wenn man in den Diskursen der Zeit sagt, wo Leute sagen, das ist das entscheidende Moment, jetzt wird sich alles ändern, und dann geht alles weiter, schon gehörig weiter für ein paar Jahre. Und daher ist, glaube ich, ja, das könnte ein entscheidender Punkt sein, aber manchmal, da kocht jetzt manchmal meine Skepsis hoch. Ich habe oft dieses Gefühl, dass es eine allgemeine Sehnsucht auf entscheidende Momente gibt. Und so ein Wollen, dass dieses entscheidende Moment kommt. Und dann sitzen wir rum und dann ist es 6 Monate später, sitzen die immer noch und machen so diese kleinen Schritte, aber keinen entscheidenden Schlag auf beide Seiten in diesem Krieg.
Ja gut, also wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, du weißt, ich bin da auch eher vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich meine es auch gar nicht so sehr im Sinne des Krieges, dass sich dadurch groß was verändert oder jetzt die Ukraine plötzlich sich ermächtigt fühlt, Russland, also die bei Russland die Dynamik rauszunehmen, sie vielleicht sogar umzudrehen und es zurückzudrängen. Das glaube ich gar nicht mal so sehr. Aber was wir doch gerade sehen jetzt ist, dass Europa, auch bedingt durch Trump, also Merz ist natürlich die eine Dynamik, Trumps Rückzug im Grunde, USA-Rückzug ist die andere Dynamik, sorgt quasi dafür, dass ja in Europa jetzt schon die Frage ist, also finanzieren wir es jetzt durch oder nicht, das Ding. Und da kann man sich natürlich jetzt nochmal ein paar Monate um einzelne Entscheidungen rumdrücken, aber die Entscheidung ist ja im Grunde gefallen, außer man sagt, man lässt die Ukraine alleine. Sondern die Entscheidung ist, wir finanzieren das, aber wir reden jetzt nicht groß drüber.
Aber ich glaube, das kommt auch auf diese Frage. Ich meine, es gibt jetzt kriegerische Handlungen seit 3 oder 4 Jahren. Und da muss man auch eine realistische Erwartungshaltung gegenüber die öffentliche Meinung haben. Es gab diese erste Schockerfahrung in den ersten 6, 7 Monate des Krieges. Das hat alles überwältigt. Dann kam der Oktober der 7. in Gaza. Und ich glaube, es ist schon so das Gefühl, dass als dieser Gaza-Krieg entfacht wurde und alles, was danach kam, nicht nur in Gaza selber oder in Israel oder im Westjordanland, sondern auch in Syrien und Libanon und Iran, hat das eigentlich am Ende zum Teil die ukrainische Frage hin und wieder am Rand des Diskurses gedrängt. Auf der anderen Seite, das ändert nicht diese große Strategie, da gebe ich dir durchaus recht, im großen strategischen Sinn war es schon, spätestens ab der Trump-Wahl war es klar, dass die Europäer jetzt völlig, auch wenn sie alleingestellt sind, jetzt in eine strategische Situation sind, wo sie die Ukraine jetzt langfristig unterstützen, aus lauter Prestigegründen. Auch weil es durchaus auch tief in den sogenannten populistischen Reihen der Linke wie auch der Rechte, die immer wieder als anti-ukrainisch dargestellt werden. Es gibt durchaus, wenn man zum Beispiel die Rechtspopulisten in Italien sich anschaut oder auch linkere Milieus, die zwar nicht NATO mögen oder so und zwar das, oder mindestens die Verteidigungsrechte der Ukraine akzeptieren. Es gibt so eine relativ breites Konsens, dass die Europäer das weiter unterstützen müssen. Wo ich eher meine Skepsis ankommt, ist, wird sich die Lage am Schlachtfeld beziehungsweise zwischen Russland und Ukraine in den nächsten 6 Monaten entscheidend ändern? Und da habe ich eher meine Skepsis. Natürlich, ich befürchte leider, dass es mehr und mehr so sein könnte, dass die Ukrainer zum Beispiel einen Großteil des Donbasses, das, was sie noch haben, Donetsk, verlieren. Das ist durchaus schon drin. Und das wäre schon eine drastische, langfristige Ausgang. Ein Szenario, wo die Russen mindestens, ich sage immer, es gibt 2 Kriege. Gab der erste Krieg, das ging über die ersten paar Monate, über die Existenz des ukrainischen Staates als souveräner und unabhängiger Akteur, das eine europäische Integration durchführen will. Und ich glaube, womöglich stehen auch immer noch dabei, dieser Krieg hat die Ukraine und EU faktisch gewonnen in den ersten paar Monaten. Aber es gibt aber jetzt ein 2. Krieg, meiner Meinung nach, um die Grenzen dieser Ukraine. Wird Russland das Recht gegeben, die zukünftige ganze Ukraine festzusetzen und können wir irgendwie diesen Prinzip wiederherstellen, dass es keine gewaltsame Umschreibung von Grenzen gibt, mindestens im europäischen Kontinent und im eurasischen Raum. Und ich glaube, womöglich würden wir diesen Krieg dann verlieren. Es gibt immer diese Phrase, both sides lose. Ich sehe wenig, dass mir wirklich diese Dynamik erschüttern will. Und ich glaube, deswegen meine ich ja, es gibt eine Sehnsucht nach einem Entscheidungsmoment, weil sonst sitzen wir hier und wir gucken wir ein Gemetzel an, wo die Ukrainer keine Wahl haben, weil Putin das weitertreiben will, aber wirklich, womöglich die Dynamik schon vor 2 Jahren festgesetzt war, über was die langfristige Ausgang dieses Krieges sein wird.
So, jetzt muss ich da aber mal rein, Alex, weil wir sind uns da ja grundsätzlich einig. Ich glaube auch nicht, dass die Dynamik sich auf dem Schlachtfeld ändern wird. Und das liegt ja auch daran, dass wenn die USA nicht mehr liefern und Europa beginnen muss zu kompensieren, ob sie das jetzt von den USA kaufen, was ja auch nicht immer gesetzt ist, aber jetzt zum ersten Mal wohl geklappt hat, ne? Also der Merz hat dem Trump ja da per Telefon quasi so ein klassischer Deal zwischen harten Männern per Telefon 2 Patriot-Systeme abgekauft und einfach zugesagt, dass er so finanziert. Aber diese Akzeptanz, dass Europa da jetzt reinrutscht, bedeutet ja im Grunde vor allen Dingen, dass es eben keine Änderung der Dynamik auf dem Schlachtfeld geben kann, weil sonst müsste Europa ja übermäßig zu dem, was die USA bisher auch geleistet haben, einkaufen, durchfinanzieren und dann nochmal eigenes Zeugs oben drauflegen. Also im Gegenteil würde ich behaupten, das bedeutet erstmal, dass man jetzt sehr stark schauen wird, dass die Ukraine Bestand haben kann, während man diese Transformation vornimmt. Aber ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, was das für Europa bedeutet. Das ist eine völlig neue Situation für Europa. Das ist jetzt, kommt nicht natürlich.
Nee, und ich glaube, das kommt auch, ich habe so eine allgemeine These, dass das innere Konsolidierung eines Staatsbildungsprozesses. Und ich sage nicht, dass die EU jemals so ein konsolidierter Staat sein wird wie ein klassischer Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das natürlich eine viel lockere Konstrukt sein wird. Aber es ist viel mehr sein, womöglich als nur ein Staatenbund, nur eine Freihandelszone. Das hat schon mindestens staatliche Elemente. Das wird oft unterschätzt, weil das wird oft gerade von Kollegen im International Relations oder in unterschiedlichen anderen Subdisziplinen wird. Die Konzept des Staates wird oft zu rigide betrachtet. Und wenn wir das sehen, wo die Europäer jetzt eine massive Aufrüstung durchgehen, trotz aller Verzögerungen und alle Bürokratismen und alle Schwierigkeiten. Und ich glaube, es wird oft, weil wir uns so obsessiv auf Waffenproduktion jetzt und auf Munition und auf neue Waffensysteme scharen, gucken, weil das viel leichter auf sozialen Medien zu erklären oder zu darstellen wird, gibt es auch grundsätzlichere Probleme wie Personal. Ich meine, wie werden wir genug Personal rekrutieren, um diese ganzen Waffensysteme und diese ganzen Einheiten wieder aufzustellen? Das ist womöglich ein viel größeres Problem, als genug Munition und genug Waffensysteme herzustellen, genug Truppen zu bezahlen und auszubilden und dann über die Jahre lang so aufrechtzuerhalten. Das glaube ich, wird die viel größere Problematik sein. Gerade wenn man jetzt im Arbeitsmarktentwicklung in allgemein guckt. Nur, ich glaube, da gebe ich dir zu. Ich glaube, der Schock war eigentlich in diesem Rahmen Zelenskys Treffen mit Trump im Februar. Ne? Und als dieses ganze Gerede über einen Waffenstillstand und dass Trump irgendwie plötzlich ein Gespräch eröffnet hat mit Putin. Ich glaube, der Schock war, obwohl das sich ein bisschen gelegt hat, weil jetzt eine neue Kompromissformel gefunden worden ist, wo es nicht mehr Aid ist von den Amerikanern, sondern die Europäer kaufen, das sind jetzt Waffendeals, die Europäer jetzt kaufen, die Amerikaner die Ausrüstung ab, anstatt es als Financial Aid oder als Hilfsgut zu sehen in der Hinsicht, okay. Das ist natürlich auch eine langsame Distanzierung der USA. Aber ich glaube, das ist mindestens eine bessere Lage, wo es eine kontrollierte, ich glaube, eventuell werden die Amerikaner sowieso aus dem europäischen Raum sich zum größten Teil sicherheits- und militärisch verabschieden. Aber lieber als langsamer, kontrollierter Prozess als plötzlicher Ruck. Und wenn wir das so managen können, auch wenn Rutte als Sekretär der NATO sich dauernd auf die Knie beugen muss und auf die peinlichste Art und Weise den Trump irgendwie erloben soll, okay, aber wenn dieser Abschied aus Europa langsam und kontrolliert und auch als Partnerschaft durchgeführt werden kann, dann ist das besser so. Da würde ich dir eher zugeben, aber ich, wie gesagt, ich sehe, der Schockmoment war eigentlich meiner Meinung nach so Jänner, Februar. Wo viele Hoffnungen, dass das wieder wie 2016 bis 2019 zerschoben sind. Und wo auch, und ich glaube, das merken jetzt viele Kollegen und viele Partner hier auch oder viele Policy-Leute hier auch in Europa auch ein bisschen besser. Es ist nicht nur eine Frage von, was Trump außenpolitisch versucht durchzusetzen, sondern auch handelspolitisch. Ja, wie diese idiotischen Zollpolitik, auch wenn er es nicht durchführt, also setzt er da Präzedenzfälle, die wirklich da für mich langfristige Probleme hat. Auch in der Geldpolitik, wenn man sieht, wie Trump jetzt mir gegenüber den Federal Reserve, gegen die US-Zentralbank langsam destabilisiert und auch in der US-Innenpolitik, beziehungsweise Regionalpolitik, sprich Politik gegenüber Mexiko und Kanada, wenn Trump weiter die USA destabilisiert, es ist nicht nur so, dass das, was er außenpolitisch tut, uns Probleme schaffen kann. Vielleicht können wir das irgendwie kontrollieren oder mindestens diesen Abgang langsam kontrollieren oder mindestens auf eine niedrigere Ebene einfrieren, ne, dass die Amerikaner weniger tun, aber immer noch präsent sind. Aber auch wenn die Amerikaner noch zu teils in Europa präsent sind, wenn die USA selber paralysiert ist und selber handlungsunfähig ist, müssen wir sowieso immer noch die Ukraine stützen und eigene Interessen durchführen. Auch wenn die Amis das nicht mehr können, mithelfen können. Aber diese Erkenntnis, glaube ich, ist schon durch. Und ich meine, wenn man von einem Transformationsmoment spricht, ich glaube, wir sind schon halbwegs da durch. Ich glaube, wo ich dir recht gebe, ist, es ist ein bisschen verstörend, wie das so geräuschlos fast passiert ist. Ne? Da war dieser Schockmoment und jetzt reden wir nicht darüber, es wird einfach jetzt nur umgesetzt zum größten Teil. Und da muss man auch schon Fragen stellen, ob irgendwann mal wieder ein größerer Dialog mit den europäischen Wählern gehalten werden, bevor diese Entwicklungen so weitergehen und plötzlich Wähler sich rumgucken und sehen, wir sind jetzt in eine völlig andere Struktur, als wir es erwartet haben. Was sehr stark übrigens an der Eurozonenkrise erinnert. Wenn du weißt, was ich meine. Die europäische Wähler wurden eine lockere Geldallianz, Geldverbund versprochen in den 90er Jahren und dann saßen sie rum und schauen sich um in 2011, 12 und dachten, wow, das ist etwas ganz anderes, als uns erzählt wurde und verkauft wurde. Gerade die deutschen Wähler oder die slowakischen oder finnischen Wähler in den 90er Jahren wurden nicht diese enger Level an Koordination und Merger der europäischen Binnenwirtschaft versprochen, als der Euro erst eingeführt worden ist. Da muss schon, damit gebe ich dir zu, durchaus wenn es zu einer Art militärischen Integration vertieft wird, jetzt weil die Amis langsam weggehen, da muss irgendwann mal auch ein viel größerer Dialog mit den Wählern eintreffen, wo diese Geräuschlosigkeit dann problematisch wird.
Ach ja, das weißt du doch auch, dass diese Ideen eines ja, Dialogs dann eigentlich im Grunde nie eintreten.
Ja.
Das haben wir ja bei vielen, vielen Dingen gehabt und ich habe das eigentlich nie gesehen. Aber vielleicht mal weg von Europa hin zur Ukraine. Wie nimmt man denn dort das Ganze wahr? Also ist man ja jetzt beruhigt oder beunruhigt?
Die Ukrainer sind frustriert. Wir sehen das aus der EU-Perspektive. Ist natürlich für uns ist es so, wenn die EU-Gehgeschwindigkeit geht im normalen politischen Sinn, ist es natürlich in EU-Kontext Lichtgeschwindigkeit, weil natürlich die EU ein langsames Biest ist und seine eigenen Rhythmen und seine eigenen Strukturen und Prozesse hat. Aber aus der ukrainischen Perspektive ist dieser Frust natürlich völlig verständlich. Die ukrainische Seite sagt, okay, super, ihr macht jetzt diesen militärischen Aufbau. Warum habt ihr das nicht in 2022 gemacht, schon oder 2014? Das ist durchaus auch legitim. Und ich sehe dieser Frust nicht ein Problem für die jetzige Lage zwischen der EU und Ukraine. Die Ukrainer wollen diese EU-Beitrittsperspektive, die wollen diese Integrationsperspektive. Ist es aber ein Problem für die Nachkriegszeit? Weil die Ukrainer werden dann sagen, wir haben uns für euch geopfert, ihr wart zu langsam, wir haben das alles gemacht, wir haben so viele Leute verloren, wir wollen so schnell wie möglich alles von der EU-Seite haben, wir wollen rein. Und die EU wird dann sagen, naja, es gibt EU-Prozesse und das geht nicht so schnell, hier landet einfach erstmal ins Binnenmarkt. Und hier kriegt ihr viel Geld, wieder Aufbaugeld. Und ich glaube, dieser Frust, dass sich in der Ukraine aufstaut gegenüber den Europäern, das wird schon ein erhebliches Problem für die Nachkriegszeit sein. Auch wenn man zum Beispiel Sachen wie in Polen sieht, wo der Präsident, der polnische Präsident zum Beispiel, ziemlich anti-ukrainisch ist, wo man durchaus merkwürdige Entwicklungen hat, wo die Ukrainer womöglich eine Partnerschaft mit Macron, mit den Franzosen suchen werden, was sehr interessant sein wird, was natürlich die Polen auch ein bisschen nerven wird. Ich glaube, da staut sich viel Ärger auf in dieser Beziehung zwischen der EU und Ukraine für die Nachkriegszeit auf. Aber jetzt gibt es natürlich andere Faktoren, die das ein bisschen unter der Oberfläche halten.
Also das liegt dann vielleicht auch daran, wie es der Ukraine in der Nachkriegszeit ergeht, also wie der Krieg beendet werden konnte. Also das ist ja, würde ich mal salopp sagen, gar nicht in Sicht aktuell.
Ja.
Also würde mich jetzt einer fragen, wann dieser Krieg zu Ende ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, in 10 Jahren.
Ja.
Also das hoffe ich natürlich nicht, aber so als Antwort in dem Sinne, wir wissen es einfach nicht, wie lange das hier dauern wird. Aber tatsächlich wäre es doch dann sehr entscheidend, dass es für die Ukraine gut ausgeht, weil dann wäre ja auch gegenüber der EU eine gewisse Dankbarkeit da, weil man ihnen ja da auch dann geholfen hat.
Ich weiß nicht, ob ich glaube, die Ukrainer werden eine Dankbarkeit von der EU erwarten. Das auch wenn es gut ausgeht. Auch wenn zum Beispiel Russland morgen zusammenbricht. Ich glaube, es wird ein schwieriges Verhältnis sein. Ich glaube, das wird unterschätzt. Und ich glaube, das ist alles machbar und es kann gemanagt werden. Aber wenn wir so denken, es ist Ende des Krieges und die Ukraine kommt in die EU rein oder mindestens in den Binnenmarkt und alles ist super und alles dann. Kriege enden nicht. Es gibt manchmal ein Ende des Krieges, aber der Ende dieses Kriegsprozesses, das kann Jahre dauern. Guck mal Kroatien an. Bosnien immer noch. Kosovo, Albanien, Kroatien hat sich wirklich erst vom Krieg erholt, glaube ich, letzten 8, 9 Jahre. Das Krieg ist 95 zu Ende gegangen. Daher muss man so, ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen realistisch sein. Gerade weil wir wieder Situationen haben wie diese Präsidentschaftswahl in Polen, wo Nawrocki, das ist eine Figur, das wird schon auch eine interessante Dynamik sein. Wenn sagen wir haben es schon so, mindestens ein polnischer Präsident, der wieder nationalistische Töne einschlägt, obwohl ihm praktisch auch PIS, bis diese völkisch nationale Partei nicht mit der EU brechen kann oder will. Da werden wir auch merkwürdige Konstellationen haben, wo Kiew und Berlin und Paris eher auf demselben Platz als Warschau. Das kann man sich auch durchaus vorstellen. Und das sind so Fragen, es ist da vielleicht ein bisschen zu früh, sie auf eine strukturierte Art und Weise durchzusprechen, aber man sollte sie mindestens im Hinterkopf behalten.
Okay, also auch das wird dann kein Selbstläufer, bist du der Meinung. Ist das denn gerade in der Ukraine, auch für die Ukraine schwierig, sich als Gesellschaft zusammenzuhalten?
Ich glaube, ich glaube, es ist eine Frage der Nachkriegszeit. Das sind wieder alles so Fragen, ne, wo...
Du meinst, gerade wird sehr viel überdeckt durch den Krieg.
Und ich glaube, das wurde gerade, und vielleicht kommen wir zu diesem Thema über diese Idiotie des Präsidentschafts, des Zelensky und sein
Ja, das war mein Brückenbau, den ich gerade versucht habe. Ja.
Chief of Staff durchgeführt hat mit Yermak. Es gibt vieles, das unter der Oberfläche nur keine gärt. Und das hat man bei jedem Krieg führenden Nation. Das sagen wir den Norden im US-Bürgerkrieg oder die England während des Zweiten Weltkriegs. Das wird im Nachhinein immer so dargestellt, wir waren alle zusammen und sind zusammengerückt und haben zusammengehalten und bla bla. In Wahrheit war Großbritannien, gärte es unter der britischen Oberfläche. Deswegen hat Churchill 1945 die Wahl so katastrophal verloren gegen Labour. Weil es gab dieser aufbauende Frust so unter einem Großteil der Bevölkerung, wenn wir uns jetzt aufopfern, dann müssen massive Veränderungen im sozialen Gefüge des Landes passieren nach 1945. Und ich glaube, das ist schon, Zelensky, ich meine, diese Zelensky-Churchill-Vergleiche waren manchmal nicht falsch, aber auf der Art und Weise, wo die Menschen diesen Vergleich machen, ist nicht die britische Innenpolitik verstanden. Schon 1943 gab es sowas, es hieß der Beveridge Report. Das war so ein Bericht über die Transformation. Großbritannien sollte zu einem Wohlfahrtsstaat transformiert werden. Und Churchill sah das einfach so als ja, irgendetwas um die Leber Sozialdemokraten so ruhig zu stellen während des Krieges, auf Seite bleiben, aber irgendwie so das Ganze durchführen mit auch eine Nationalisierung von Schlüsselindustrien und so weiter und so fort. Das wird natürlich nicht passieren nach dem Krieg. Und Churchill hat massiv dieser Veränderung, er dachte, man könnte zurück zu den Regeln der 30er Jahre oder den 1890er Jahre zurückkehren, in eine Gesellschaft, die natürlich diesen Krieg durchgemacht hat. Und natürlich hat er das falsch eingeschätzt und hat massiv die Wahl verloren, 45. Und ich glaube, Churchill war nicht ein korrupter Mensch und es war nicht ein so korruptes System, wie die Ukraine es einst war und immer noch ein bisschen ist. Aber ich glaube, Zelensky und sein Chief of Staff, sein Hauptpartner in dieser Regierung, Andriy Yermak, die glauben, die können auf diesen Solidarisierungseffekt aufbauen, aber immer noch nach den Regeln des alten Systems von vor 2022 oder von vor 2014 dieselben Spiele weiterspielen. Und zum Teil müssen die das auch machen, wenn es darum geht, gewisse Wirtschaftsbosse oder Machtstrukturen oder auch regionale Bosse auf bei der Stange zu halten und patriotisch zu halten. Natürlich muss da auch in diesem System fließt da Geld und fließt da Verträge und so weiter und so fort. Und da gibt es eigentlich auch Elemente der Selbstbereicherung, aber auch das der Umverteilung von Ressourcen, um gewisse Leute loyal zu halten. Und das hat man auch in demokratischer Gesellschaft. Aber was sie massiv unterschätzen, ist, ein Großteil der Gesellschaft ist jetzt auf diesen Punkt gekommen, wie die britische Gesellschaft in 43, 44, wo ein Großteil der Gesellschaft sagt, wir haben uns massiv aufgeopfert, ja, wir wollen für eine andere Gesellschaft kämpfen. Und wenn dieser Krieg aus ist, müssen diese Versprechungen eingehalten werden. Die alle schon seit Maidan 2014 gehalten wird. Und zum Beispiel bei diesem Manöver, diesen Versuch, die Antikorruptionsbehörden wieder unter Kontrolle zu bringen, weil die jetzt zu viel in der Nähe des Präsidentenamts rumschnüffeln und gewisse diese Deals, die oft sehr korrupt sind, oft durchaus auch einen machttechnischen Legitimation geht zu weit, aber durchaus einen Nutzen auch im Rahmen des Kriegs haben. Das muss immer abgewägt werden, natürlich auch von einem Antikorruptionsbekämpfer zu sehen, gerade in der Kriegssituation. Aber die Leute, die diese Behörde leiten in Kiew, sind auch sehr professionelle Leute. Dazu sind sie auch fähig.
Ja, aber Alex, das Ding jetzt war aber, ich meine, die waren ja alle historisch dabei, die da jetzt gerade agieren. Der Yermak wie auch der Zelensky.
Ja.
Also das kann man ja im Grunde gar nicht übersehen, dass das ein hochkritisches Ding ist, was die da versuchen.
Ja, das ist eine Dummheit.
Dass dann irgendwie die Rada da auch noch mit so einer großen Mehrheit mitmacht, ist ja dann noch das i-Tüpfelchen obendrauf, weil da sitzen ja auch einige Aktivisten und Kämpfer aus jener Zeit.
Ja, aber die sind unter extremen Druck. Ich meine, es gibt viele in der Rada, die durchaus aus dem alten System kommen. Es ist nicht nur ein Zelensky oder ein Yermak-Problem. Ja. Das sind auch erhebliche Leute in der Rada. Hat man auch bei der Rede von Timoschenko gesehen, die echt nicht kapiert haben, dass das nach dem Krieg eine andere Nummer sein wird oder schon auch während des Krieges, dass man nicht nach den alten Regeln spielen kann.
Da fehlt doch völlig das Gespür fürs Volk, oder?
Ja, zum Teil. Ich glaube, die haben sich dann selbst eingeredet, dass es ist jetzt Kriegszeit, keiner wird ja einen riesen Stunk machen, das können wir so abziehen und den Schaden können wir mit der EU begrenzen, weil die Europäer uns zu viel brauchen. Aber was sie unterschätzt haben, ist, wenn die EU sieht, dass ein Großteil, und nicht nur, und die Wut war nicht nur bei diesen urbanen Mittelschichten, die in den Straßen gegangen sind, in Kiew und Lviv und anderen Städten. Die Wut war im Militär. Nur es gab obere, wie ich gehört und andere gehört haben, es gab obere, wirklich sehr hohe Offiziere, die durchaus loyal gegenüber Zelensky sind, die sich umgedreht haben und gesagt, seid ihr wahnsinnig? Budanov, der Chef des Militärgeheimdienstes, hat ein öffentliches Statement gesagt, dass wir uns nicht spalten lassen sollen. Was schlicht und einfach war, hier ist ein Großteil der militärischen Elite, auch loyale Leute gegenüber Zelensky, die sagten, seid ihr wahnsinnig, faktisch. Hört mit dem Scheiß auf. Was auch unterschätzt wird, Maidan in 2014 übrigens. Maidan in 2014, als Janukowitsch fiel, das war zum Teil wegen Aktionen der Straße, das war zum Teil auch, weil Wirtschaftseliten keinen Bock mehr hatten, mit Janukowitsch zusammenzuarbeiten, weil es zu korrupt und ein Desaster galt. Und weil Teile des Militärs und der Geheimdienste sagten, so geht's nicht mehr weiter. Und dieser Statement von Budanov vor 2 Tagen war auch sehr wichtig, weil er hatte die Macht, Fülle und die Sicherheit im Amt zu sagen, hört mit jetzt damit auf, das ist bescheuert. Wenn man das so ein bisschen, natürlich, das hat das Statement das nicht direkt, aber es war ganz klar, dass wir brauchen diesen Scheiß jetzt nicht. Und da würde dieses Offizierskorps unterschätzt.
Also Yermak steht da jetzt auch nicht zum ersten Mal wegen irgendwelcher Sache unter Feuer. Also wenn man ihn so ein bisschen als treibende Kraft des Ganzen definieren würde, ich sag das mal vorsichtig, dann wäre das ja auch eine erneute Verfehlung seinerseits. Also das, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man da niemanden rauslässt. Aber ich habe so das Gefühl, in der öffentlichen Debatte ist man sich zumindest einig, dass er da eher treibend ist.
Ne? Die Sache für mich war, ich war sehr lange, ich hatte viele Kollegen, die schon vor ein Jahr oder zwei Jahren sagten, ja, Markus weg. Und ich hatte ja sehr lange eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Sicht der Dinge. Oft war, es waren oft eher militärische Analysten, die vielleicht weniger ein Gespür hatte für die ukrainische Innenpolitik vor dem Krieg. Und jeder Präsident hatte, und es ist nicht nur ein Problem der Ukraine, es ist ein Problem von vielen Präsidialsystemen. Jeder Präsident im ukrainischen System hat immer solche Figuren gehabt, die faktisch als, auf Englisch sagt man, Political Fixer. Die brauchten immer solche Figuren, die diese Deals machen mussten, um ihre Vision oder auch ihre Korruption aufrechtzuerhalten. Und ich sah immer Yermak bis vor kurzem als, auch wenn Yermak dann morgen gefeuert werden würde, würde eine neue solche Figur erscheinen. Das ist ein Problem, das in diesen und auch andere Präsidialsysteme immanent ist. Aber in den letzten paar Monaten, glaube ich, bei Yermak ist auch über diese Art von Systemdysfunktion rübergetreten. Er ist gerade in einer Kriegssituation, sind alle diese problematischen Fragen des ukrainischen Präsidialsystems, sind schlimmer geworden, weil natürlich in einer Kriegssituation hat der Präsident immense Machtwille. Und das ist das andere Problem, weil das Parlament, weil Zelensky so eine überwältigende parlamentarische Mehrheit erhalten hat in 2019, gibt es im Parlament keine genug starke Gegengewicht gegenüber seiner Machtstruktur, die eigentlich relativ schwach ist. Er hatte kurz vorm Krieg höchstens 25% Zustimmungsraten, bevor der Krieg natürlich alles verändert hat. Und daher innerhalb der Verfassungsordnung der Ukraine vom Parlament her keine Gegengewicht. Auch in einer Kriegssituation, auch wenn es eine größere Opposition gäbe, eine patriotische Opposition oder eine sozialdemokratische Opposition, die auch patriotisch wäre natürlich, würde mindestens ein bisschen mehr zurückschieben gegen solche Fragen. Und das heißt, jetzt ist es schon mir klar, ja, okay, ich war lange skeptisch, ob einfach Yermak ersetzen würden sie, genau eine andere Figur wäre eingetreten. Aber jetzt hat Yermak so viel Porzellan zerbrochen, dass er wahrscheinlich jetzt auch raus muss. Dass er jetzt wahrscheinlich jetzt kurz oder lang gehen muss, um das wieder alles ein bisschen auf stabilere Bahnen aufzubauen.
Hast du das Gefühl, dass wir vielleicht uns zu sehr mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen und zu wenig mit der Ukraine selbst?
Daher berührt zum Beispiel meine Skepsis bei dieser Yermak-Frage zum Beispiel. Wir schielen immer auf Dörfer im Donetsk. Natürlich ist das eine von zentraler Bedeutung über Drohnenkrieg und taktische Winkelzüge am Schlachtfeld und Attritional Rates, ne, der Verlustraten. Das ist natürlich alles zentral. Aber was mir oft, ich glaube, was oft fehlt, bei Menschen, das ist eine Frage der Spezialisierung. Ich bin kein Militärfachmann, ne? Ich bin kein Military Tactical Specialist. Aber ich meine, es ist eine Frage von Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gruppen und Disziplinen. Und meiner Meinung nach muss man auch dann als Militärspezialist durchaus auch die innenpolitische Lage ist. Meine, guck mal, als Historiker, schauen wir den Ersten Weltkrieg an oder andere Kriege oder den Iran-Irak-Krieg. Entwicklungen in der Heimatfront, Entwicklungen, die zur Einheit und Kriegsfähigkeit an der Front, war immer davon abhängig, was in der Heimatfront, in der Innenpolitik des Landes geschah. Ne? Zum Beispiel, wie das Khomeini-System sich konsolidiert hat, wie Saddam Hussein eine gewisse nationalistische Thematik aufbauen konnte, um Menschen mobilisieren zu können. Die innenpolitische Lage ist auch eine zentrale Frage des Krieges. Und es wird zu oft, glaube ich, es wird natürlich legitimerweise viel auf der Frontverlauf geschielt. Aber man muss die Interaktion zwischen Frontentwicklung und Entwicklung in der Innenpolitik muss man immer in Betracht halten. Und das heißt, ich glaube schon, ich meine, es gibt Journalisten, die das durchaus machen. Ja, Christopher Miller ist ein ausgezeichneter Journalist, nehme ich als Beispiel. Und Natalia Gominiuk und andere, die das natürlich machen als Journalisten. Oder Wassily Hollod und andere. Ne, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und es gibt Leute, die das machen. Aber ich glaube, in der allgemeinen Debatte auf sozialen Medien oder in Analysten muss man eben detailliert auch die innenpolitische Lage Russlands und der Ukraine in Betracht halten und nicht nur die aktive Entwicklung der Waffenproduktion und den spezifischen Frontverlauf.
Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt mal irgendwie versuche, alles gerade so zusammenzufassen, dann ist die Phase, in der wir uns gerade befinden, ja dann doch durchaus spannend, weil sich so ein paar Sachen setteln, die vielleicht auch schon länger gegärt haben in der Ukraine, wie auch in der EU, wie auch explizit auch in Deutschland und den USA.
Oder auch in Russland. Ich meine, wenn man ja die Lage
der Finanzen... Was ist denn in Russland? Da ist doch immer alles klar gewesen.
Naja, ich meine, zurzeit, es ist jetzt natürlich die Frage. Ich meine, ich habe ja auch vieles gelernt über die Political Economy, die wirtschaftliche Kontext von Russland. Und natürlich gab es einen massiven Überoptimismus über, wie schnell das russische System zusammenbrechen würde, sagen wir, am Anfang des Krieges. Aber das russische Finanzsystem ist auch unter Druck. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise im Verlauf des Krieges entscheiden wird. Ich glaube, was wir jetzt sehen, sind die Anfänge der Nachkriegspolitik. Wir sehen die Anfänge, natürlich muss dieses Krieg dann zu Ende gehen. Wann es zu Ende geht, ist natürlich völlig offen. Aber wir sehen langfristige Entwicklungen langsam klarer in der EU, die lange nach diesem Krieg zu Ende ist, nachhallen werden. Wir sehen Entwicklungen in der Ukraine. Wir sehen die Anfänge des Post-War-Politics. Wir sehen die Anfänge der Politik der Nachkriegszeit, sich von auf der Oberfläche kommen in der Ukraine. Ich glaube durchaus, wenn es so weitergeht im russischen Wirtschafts- und Bankensystem, wie auch in anderen Fragen, wie diese Situation in der russischen Provinz, wo sie plötzlich 40-50% unter Personalniveau sind bei der Polizei und plötzlich so Vigilantes oder Kriegsveteranen gehört werden, um Sicherheit herzustellen für private Interessen. Wir sehen auch die Anfänge der Politik der Nachkriegszeit in Russland jetzt auf der Oberfläche hochkochen. Ne? Und das heißt nicht, dass das Krieg jetzt morgen zu Ende geht oder dass der Ausgang des Kriegs entscheiden wird, aber die Nachkriegszeit entwickelt sich schon jetzt. Das ist eine der Grundregeln der Konfliktforschung, ist die Nachkriegszeit fängt schon während des Krieges an. Ne? Und ich glaube, wir sind schon so in diesem Stadion kommen wir jetzt langsam in der EU, in Ukraine wie auch Russland. USA ist eine andere Frage.
Ja, gut, da könnte man fast zynisch sagen, die bauen jetzt ihren eigenen Krieg auf.
Ja.
Aber ich glaube, also ich glaube, ich würde dir da grundsätzlich zustimmen, was so die russische Wirtschaft betrifft, glaube ich, sollte man aber zumindest zur Kenntnis nehmen, dass Wirtschaft immer wesentlich, also dass ein System immer wesentlich unabhängiger von der Wirtschaft ist, als man es sich wünschen würde. Ja, also aufploppende Probleme sind gut. Ne?
Deswegen bin ich Skeptiker geworden. Ich meine, ich war eigentlich auch auf diesen Bandwagon 2020, ja, jetzt bricht die Wirtschaft zusammen und jetzt ist es aus. Und da habe ich auch vieles gelernt, auch von Kollegen. Aber deswegen bin ich auch durchaus Skeptiker, dass diese Schwierigkeiten in der russischen Wirtschaft, die sie jetzt langsam aufstauen, aber womöglich massiv werden, den Krieg zu Ende bringen werden. Deswegen sehe ich das eher als eine Frage der Nachkriegszeit, diese Entwicklungen, die man ausschauen will, als das, was den Krieg entscheiden wird.
Ja, vor allen Dingen hemmt es ja in jedem Fall das, was an Wachstum nach einem Krieg möglich ist. Ne? Viele junge Leute fehlen, Fachkräfte fehlen, man hat alles auf quasi Rohstoffe und Waffen gerichtet, also auf Putin. Da, glaube ich, kann man recht sicher sagen, das ist kein Selbstläufer, dass die sich nach diesem Krieg schnell wirtschaftlich erholen werden in Russland. Ja, gut, der Rest ist dann natürlich auch eine Frage, wie der Krieg endet. Ob sie da noch irgendwas kriegen, ja, das will ich nicht ausschließen in irgendwelchen Endverhandlungen. Oder ob sie eben auch nichts kriegen und was bezahlen müssen. Ja, das sind ja dann noch alles so Sachen, die dann oben drauf
kommen. Nein, ich glaube, es gibt dann natürlich so eine Art wirklich mauen Szenario, wo die Ukrainer durchaus in Europa integrieren können, aber die Russen immer noch diesen Territorium unter den Nägeln halten.
Zum Beispiel, ja, kann passieren.
Und das ist so eine Art Patt. Aber das sind eben auch Fragen. Ich meine, wird dann Russland eventuell oder wird es schon Teil der chinesischen Einflusssphäre? Das hat ja auch Konsequenzen. Ne?
Oder haben wir plötzlich ein Interesse, das zu verhindern und finden Russland dann wieder ganz toll? Ja,
also, das ist aber für nach Putin. Mit Putin geht das nicht, aber stell dir mal vor, es gibt irgendwie einen Waffenstillstand, die Ukraine integriert sich, aber es ist ein bisschen wie Zypern oder so und dann stürzt der Putin und taucht jemand wie Sobjanin auf oder Mischus und sagt, guck mal, wenn ihr mit uns, wir wollen einen Deal mit euch, weil wir auch nicht unter der chinesischen Abhängigkeit werden und diese ukrainische Frage, okay, die Ukraine sind okay und lassen wir das mit diesen Territorien einfach. Können wir irgendwann mal über eine Kommission über 40 Jahren entscheiden. Das könnte ich auch durchaus sehen. Was machen dann die Ukrainer in dieser Lage? Das ist ja auch eine Frage. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Das ist 10, 15 Jahre in der Zukunft
vielleicht. Ja. Das müssen wir jetzt auch nicht auflösen, aber es sind natürlich alles so Fragen, die man zumindest mal erwähnt haben sollte, weil ich habe ja das Gefühl, manche Leute haben eine sehr starke Neigung, jetzt schon darüber zu diskutieren, erstens, wie der Krieg zu Ende geht, wie auch, was dann alles Tolles möglich sein wird. was ich aber irgendwie da tatsächlich noch nicht mal erahnen wollen würde, was dann eben alles möglich ist und was nicht, weil halt wirklich die Art und Weise, wie dieser Krieg zu Ende geht, da eine absolut entscheidende Rolle spielen wird dann. Gut, aber ich glaube, für heute können wir festhalten, Alex, dass ich dann in diesem Themenbereich dessen, was gerade alles nicht so diskutiert wird, dann doch recht viel bewegt hat. Ne?
Ja, ja, ja. Und ich war, es gibt aber durchaus auch Fragen, die auch immer noch nicht diskutiert werden, die vielleicht eine Schlüsselrolle haben. Zum Beispiel, wenn Ukraine, es sieht ja unwahrscheinlich jetzt aus, aber wenn die Ukraine irgendwelchen Territorien zurückhaben will, wo müssen die Prioritäten gesetzt werden? Ich war immer der Meinung, einer der Fehler auf ukrainischer oder europäischer Seite war zu sagen, okay, natürlich, es gibt ein Prinzip, die wir aufrechterhalten müssen, dass das ganze Territorium zurückkriegen will, aber wir müssen, dass die Ukraine das gesamte Territorium zurückkriegt, aber wir müssen vielleicht Prioritäten setzen. Was ist das wichtigste Territorium? Meine Meinung war immer Dnipro-Fluss. Vielleicht haben andere Leute andere Meinungen. Aber das ist auch so die schwierige Frage. Es ist zum Beispiel zum Teil auch leichter, wenn man sagt, die Ukraine ist auf der Defensive und es wird nie diesen Territorium zu kriegen. Wenn es aber in eine Lage kommt, wo es sagt, in der Verhandlungsdynamik, weil Russland schwächer ist oder militärisch, das wird auch schwierig sein. Wenn es Entscheidungen getroffen werden muss, wo sagen, das wollen wir zurück, das Rest müssen wir vielleicht permanent abgeben. Ja, das muss ja, irgendwie muss man ein bisschen Gespräch haben über was, wo sind jetzt die territorialen Prioritäten der Ukraine? Ne? Das ist ja auch
aber ein schwieriger Fall. Ich glaube, das hat man ja damit beantwortet, dass man gesagt hat, das muss die Ukraine selber entscheiden ja. Und damit die Frage quasi geschoben hat bis zu dem Moment, wo man überhaupt weiß, worüber man sprechen kann.
Ja, ja, ja.
Was ich ja jetzt auch nicht so ganz verkehrt finde, weil eine Spekulation darüber reinzubringen, was die Ukraine alles aufgeben muss zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich zum Beispiel auch ziemlich schwierig.
Da stimme ich dir zu, aber ich sage, auf uns zukommend ist diese Frage. Ne, und ich verstehe, warum diese Frage darum rumgeeiert wird jetzt, aber irgendwann könnte das durchaus kommen und das wird ein sehr, sehr schwieriges Gespräch sein.
In dem Sinne, Alexander Clarkson, vielen Dank für dieses Gespräch und dir einen schönen Urlaub.
Okay, dir auch, dann tschüss.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr alles weitere. Bis dahin, tschüss.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.